Siebtes Kapitel. Sie kommen gegen Abend nach Jerusalem. Ich habe einen Freund, sagt Boas, wo wir übernachten können. Der Hellgelockte nickt und steigt vom Maultier ab. Das holprige Pflaster eignet sich nicht gut zum Ritt. Schade um die einst so schöne Stadt. Einst? Boas ist erstaunt. Soviel ich weiß, hat erst Josua die Stadt, wie sie zum Teil noch heute ist, erbaut. Ganz ummauert war sie nie. Aber wenn, brechen ihre Mauern wieder ein. Abraham hatte sie, die damals Jeru hieß, zu einer schönen Stadt gemacht. Sie hatte festgestampfte Straßen und gerade unter seinem Regiment durfte niemand hier und da ein Haus erbauen. Er gab die Plätze an, damit die Stadt ein Lichtgefüge würde und nannte dieses Jerusalem. Nachdem die erste Nachkommenschaft wegen Hungers ausgewandert war mit allen Leuten, übernahmen andere Stämme alles Land. Durch nachbarlichen Krieg und Fehde ward auch Jeru, wie so viele Orte, dem Verderben preisgegeben. Wer achtete noch des guten Städteplanes, wie Abraham ihn kannte? Woher wusste er denn das? Solches gab es bei ihm in der Heimat Ur. In seinem Geiste lebten auch des Himmels Bilder, wo alles höchst geordnet ist. Sein Geist blieb immer mit dem Licht verbunden, und so fand er vieles Gute, was zum Nutzen der Menschen und des Landes anzusehen war. Das muss man wissen, nun, lächelt Boas. Da ich inne ward, dass auch du im Licht zu Hause bist, kannst du das Irdische gewisslich übersehen. Kennst du unseren Abraham? Wieder jenes feine Blinken in den Augen, jene Geste, die den Jüngling von der Menschenrasse trennt, diese übersteigt. Ich kenne ihn im Lichte der Fürst Muriel. Als Mensch gehörte ich zu deinem Volk. Ah, lang gedehnt. Ich kenne unsere Alten nicht genau. Abraham, Isaak, Jakob und natürlich Mose und noch ein paar. Wer bist du gewesen, wenn ich fragen darf? Boas geht jetzt nebenher. Ihre Tiere traben hinterdrein am langen Zügel. Die Stadt liegt wie ausgestorben da, weil auch die nahe Abendzeit noch keine Kühle bringt. Wer kann, bleibt hinter seinen Mauern hocken. In den Gassen brodelt noch des Tages Hitze. Der Name wird dir nicht viel sagen, es sei denn, du kennst auch die 12 Fürsten unter Moses letzter Lebenszeit. Ich war Deguel, schon Altfürst in Ägypten. Behalte es für dich, denn das Weltliche, mein Freund, hat keinen Himmelsstand. In Gottes Reich gilt nur das Himmlische. Das sind Wahrheit, Reinheit, Liebe und Barmherzigkeit und vieles andere mehr. Und wie heißt du jetzt? Auch das darfst du noch wissen, weil du rein und fromm geblieben bist wie deine Mutter. Mein Name ist Tolai, was nicht viel für dich besagen kann. Doch der Name bleibt dir haften. Vielleicht hole ich dich einmal ab. Boas schauert. So viel Herrliches hat er erlebt, und morgen wird der Richter all das Himmlische verwischen. Keineswegs wird der Gedanke offenbart. Wie soll ich dich denn nennen? Der Richter quetscht uns aus wie die Zitronen. Das versteht er nämlich gut. Ein Lachen, so verächtlich, hallt von den engen Mauern wieder. Warte ab. Man kann freilich leichter einen Tiger zähmen als einen abgrundbösen Menschen. Noch aber steht der Himmel über eurer Welt. Was willst du sorgen? Hast recht, Überirdischer, bloß bei meinem Freund. Sag ihm, ich wäre ein Begleiter der Naemi. Elimelech war dem Freund, der älter ist als du, bekannt. Aus Moabit gekommen, um sie auf dem Weg zu schützen. Er wird die Stirne krausen und denken, so ein junges Blut. Da er ein Mann von wenig Fragen ist, bleibe ich bei ihm im Hintergrund. Morgen sieht es wieder anders aus. Dein Freund und andere werden dich begleiten. Kann ihm nichts Böses widerfahren? Glaubst du, dass da, wo das Licht zugegen ist, sich Gottes Hände regen? Beschämt blickt Boas nieder. Verzeih, zu rasch ist man menschlich, und die widerlichen Dinge gehen einem nach wie das eigene Schattenbild. Das schadet nichts, erfolgt ein Trost. Der Richter darf nicht merken, dass du mit Sorgen kommst, sondern mit gerechter Forderung, wobei der gute Freund dich bestens unterstützt. Und du zumal. Boas atmet auf. Jetzt hab ich plötzlich eine Kraft, als könnte ich die stärksten Bäume fällen. Solche Kraft kommt pur vom Lichte her, und der Böse ist ein starker Baum, innen aber hohl und faul. Er kostet wenig Mühe, ihn zu stürzen, wozu Gott nicht mal selbst die Hände hebt. Das überlässt er dir, dem Freund und Helfer. Und dir. Indessen sind sie angekommen, als der Freund vom Tode Elimelechs und der Söhne hört, von Naemis Rückkehr flammt er auf. Ich komme mit, da, ich, der Altrat dieser Stadt, trug Material zusammen. Er zeigt auf einen Rollenstoß. Das soll von allen Ältesten in Kürze unserem Richter vorgetragen werden, mit dem Befehl, wohlgemerkt, das Ruder aus der Hand zu geben. Dann komme ich gerade recht, sagt Boas, und mein Begleiter auch. Dieser hebt die Hand. Boas kratzt sich hinterm Ohr. Da sagt der Rat, ich frag keinen aus, wie er heißt, noch was er ist. Ein Verschweigen ist zu achten, denn wer weiß, weshalb einer ein Geheimnis aus sich macht. Du bist klug, Selemech. Der Jüngling gibt dem Mann die Hand. Ein Händedruck, der dem Altrat seine Stirne krausen lässt. Da war eine Kraft zu spüren. Einbildung? Vielleicht. Doch des Jugendlichen helle Augen haben einen starken Glanz. Es ist das erste Mal, sagt er, dass ich gern erfahren würde, wer mein Gegenüber ist. Willst du aber schweigen, so sei mir das ein innerliches Zeichen, ein... Er unterbricht sich selbst. Ein innerliches Zeichen stimmt, erklingt es freundlich. Du fühltest, dass ich von woanders hergekommen bin, ohne dass es nötig wäre, dir die Stätte anzugeben. Oh, ja, gewiss, es ist Boas. Dank dir, dass du mir ihn brachtest. Da wird's morgen leichter, ein Unkraut aus dem Land zu reißen. Das auch, bestätigt Boas. Nur der Unterschied, ich habe den Gast nicht mitgebracht, er ist von selber mitgegangen. Nun, halten wir das mal, dann gehen wir zur Ruhe. Es ist gut, morgen sehr bei Zeiten aufzubrechen, um das Füchslein noch im Bau zu finden. Ein silbernes Geläut perlt aus des Jünglings Mund. Das dunkle Lachen beider Männer fällt mit ein. Das dachte ich, bekennt Selemich. Bloß wollte ich vor dir den Ausdruck eben nicht gebrauchen. Man soll das auch nicht tun. Hier und da ist's anzuwenden, vor allem wenn der Name den Charakter offenbart und wenn man es nicht böse meint. Der Himmel nimmt solch Weltliches nicht ernst, lässt es jedoch gelten, ist der Genannte damit anzusprechen. Unser Richter nicht, wehrt Selemich. Ah, dem kann man sagen, was man will. Das tropft bei ihm wie Wasser von dem Fels, der bloß außen davon nässt. Nach innen dringt da nichts. Das Wasser ist noch nie vom Fels durchdrungen worden, doch das härteste Gestein vom Wasser. So geht's den harten Seelen. Es dauert lang, aber Gott hat eine lange Zeit und einen langen Arm. Was sind ihm Zeiten einer Seele dieser Welt? Teilt einen einzigen Atemzug in unzählbare Teile und solche abermals im Maß der Ewigkeit geteilt? Das ist solche Zeit, die der Herr zum Nutzen einer Seele anzuwenden weiß. Könnt ihr das errechnen? Nein, rufen beide Männer aus. Nur dir wird das gelingen, weil du himmlisch bist, fügt der Altrat an. Ich auch nicht, lieber Freund. Wir vom Lichte ahnen diese Zeit, wissen, was sie zu bedeuten hat, und das genügt. Denn das Tiefste aller Dinge weiß allein der Heilige. Unser aller Gott. Da erklingt der Klopfer an der Tür. Selemich geht, um einen Gast hereinzulassen. Es ist der Oberste der Ältesten, schon über 70 Jahre alt, doch sehr rüstig, klug und gut, dem Richter oft genug ein Dorn im Auge. Als er Boas und den Jüngling sieht, sagt er bedauernd: Schade, du hast Besuch, ich wollte mit dir reden. Das kannst du offen tun, setze dich, Laban, und iss mit uns. Das ist Boas aus Bethlehem, er zeigt auf ihn. Er kam, um morgen mit dem Richter eine Sache auszuhandeln. Der Jüngling, weist er auf diesen hin, hat bereits gezeigt, dass er seine Lampe leuchten lassen kann. Dabei ist selber mir ein Lichtlein aufgegangen. Laban hält von jugendlichem Wissen nicht sehr viel. Boas denkt leicht verschmitzt. Du wirst's erleben, dass man Himmlisches nicht mit der Welt verwechseln darf. Indes beruhigt Selemech den Laban. Trag nur deine Sache ruhig vor, du weißt sicherlich noch die von Elimelech, der um seiner lieben Willen ausgewandert war, und was der Richter mit dem Gut getrieben hat. Jetzt höre, Elimelechs Witwe ist zurückgekehrt mit... Witwe? Unterbricht der Oberste. Elimelech und die Söhne sind in Moabit gestorben. Beide Söhne hatten in Armo ab, wie Boas mir erzählt, geehelicht, hochangesehene Moabitertöchter. Die Jüngere ist mit nach Bethlehem gekommen, seit vorgestern. Boas will einen Rechtsstreit führen, denn Naemi sitzt in einem ausgeraubten und verfallenen Haus. Die Felder sind verwüstet. Du kannst dich ganz gewiss erinnern, dass auf dem Grundbesitz des Elimelech niemand etwas schaffen durfte. Genau, jetzt, Laban fährt sich durch das graue Haar, ist wieder was, das schier zum Himmel schreit. Der Kaufmann, Herr Hackeron in Ethal. Was? Gestern hat der Richter ihn kassiert, die Frau mit 4 kleinen Kindern fortgejagt. Heute sind schon Wagen voll mit Stoffen, Spezereien und anderem nach Jerusalem geführt und dem Volk wieder vorgeplärrt. Hackeron hätte unserem Glauben abgeschworen, ein fremdes Beilager hielte und mit Sidon konspiriere. Natürlich alles Lüge. Auch das ist Lüge, dass er vor 4 Tagen einen Mord auf euren Richter plante. Er war am gleichen Tag in Michmas. Seine Zeugen wurden mit verhaftet. Sag, woher weißt du das? Der Oberste ist entsetzt. Der Junge, sicherlich kein Israeli, woher sollte er das wissen? Er selber, dem doch alles zugetragen wird, weiß noch nichts von der Verhaftung beider Zeugen. Du siehst, wird er beruhigt, dass ich manches weiß und wirst's erfahren, dass der Gott eurer Väter, wie ihr sagt, statt einfach unser Gott, euch nie verlässt, würdet ihr im Glauben bleiben. Das blieb Naemi, und so ward ihr auch ein Licht gesandt, um ihr auf den schweren Wegen beizustehen. Nimm an, ich sei dieses Licht. Ruhig ausgesprochen, dass es mir frappiert, als wäre solche Feststellung mit Pomp erfolgt. Dann wärest du? Der Jüngling hält die Frage an. Ich sage dir, morgen wird es nicht so leicht, wie du wähnst, weil du mit allen Ältesten aufmarschierst. Aber dann, ja, wird der Himmel aufmarschieren, und da sollt ihr es erleben, was der Herr in seiner Herrlichkeit vermag. Nicht mit Feuer oder Donner, es können aber Jerichos Posaunen sein. Ein Grauen kriecht den Männern übers Herz. Der Druck des Lichtes und der Druck der Welt streiten miteinander. Boas gibt dem Jüngling seine Hand. Unser Gott, du hast recht gelehrt, wird die Schlange schlagen und vielleicht ein sehnsuchtsvoller Atemzug. Gibt er uns einen rechten Richter. Ein Guter kommt, dann schwankt abermals das Volk, bis ein Großer kommt, in Klammer Eli, der für seine Zeit und des Nächsten, in Klammer Samuel, Zeit Gottes Ordnung schafft. Diese könnte immer bei euch sein, wäret ihr nicht gar so wankelmütig. Gewiss, ich weiß, was du sagen willst, Selemech. Wankelmütig wären alle Völker, alle Menschen. Ihr eben auch sehr oft. Ganz recht. Aus Abraham, ein Fürst aus Ur, kam nach Kanaan der Glaube an den einen Gott. Von hier aus sollte er erstrahlen über alle Welt. Das geschieht sogar noch einmal, doch von Menschen, die nicht volksverhaftet sind. Es spielt auch keine Rolle. Licht bleibt Licht. Es kann scheinen, wie, wo und wann es will. Wer vom Lichtreich eingeboren wird, kann sein und heißen, wie er will. Sein Geist aus Gottes Geist bleibt Licht und Geist. Dem Volke wird der Stab genommen, weil es untreu ist. Aber weil die höchsten Lichter in das tiefste Dunkel gehen, zuerst die Welt gemeint, eures Unglaubens wegen, einst auch ihr, darum bleibt ihr an den Stab mit angebunden, von Gottes väterlicher Liebe und Erbarmung aus. Denn keine Seele soll verloren sein. Labans insgeheime Frage ist bestätigt. Einer aus dem Licht. Die Prophezeiung drückt zwar hart, allein sie ist wahr. Er studierte Israels Geschichte. Kam ein Großer wie Abraham, Mose es gewesen sind, dann blieb das Volk im Glauben treu. Nicht mal immer. Was im Wüstenzug geschah, da sah der Höchste gnädig auf das Volk, das bei der langen Wanderung den Widerwärtigkeiten bis ins täglich kleine Leben ausgesetzt gewesen ist. Als Josua hernach das Volk ins Land der Väter führte und gerecht verteilte, durch Jahrzehnte treu gewaltet hat, es bis zu seinem Tod ermahnte, dem einen Gott zu dienen, da hätte Israel auf diesem Pfad verbleiben können. Und was geschah? Er wischt sich die Gedanken von der Stirn. Was der Jüngling kündete, das wird geschehen mit dem ganzen Volk. Gott sei's geklagt. Morgen mit dem Sonnenaufgang bin ich oben an dem Tor. Er meint das Richterhaus. 12 Älteste mit mir, seid gleichfalls dort. Verlegen dreht er sich dem Jüngling zu. Wenn du uns helfen willst, ich meine, ich komme, um euch Gottes Hilfe nachzutragen. Zanket nicht, wie es bei jeder Ratsversammlung üblich ist. Der Richter wird euch reizen. Nehmt ihm den Wind vom Segel, indem ihr ruhig bleibt und seid gewappnet. Teils verstört, teils froh, geht Laban fort. Obwohl spät, sucht er einige Älteste auf und erzählt, was sich beim Altrat zugetragen hat. Ungläubig wird der Kopf geschüttelt. Manchen glimmt es wie ein Feuer auf, doch wird zugesagt, die Parole, Ruhe einzuhalten. Man sieht selber ein, dass man mit ihr weiterkommt, als mit Zank und Streit. So tagt der nächste Morgen. 12 Älteste, Laban, Selemech, Boas und der Jüngling stehen beisammen. Letzterer wird heimlich angestarrt. Die von ihm hörten, bejahen gern, was der Oberste berichtet hat. O ja, das Gesicht, die wunderbare Ruhe, die aus seinem ganzen Wesen auf sie überströmt. Da kann man an das Märchen glauben, dass ein Engel einst mit Josua Jericho zerstörte und Kanaan eingenommen hat. Nur ist zu glauben, was man niemals sah. Da sagt jener ernst: Ihr sprecht alle Zeit, Gott unserer Väter, Abraham, Isaak und Jakob. Wer hat sie je von euch gesehen? Wie könnten wir sie denn gesehen haben, nach hunderten von Jahren? Sehr wahr, es klingt wie leiser Spott. Glaubt ihr trotzdem, dass die Väter lebten? Ich bitte dich, ereifert sich ein Mann, daran ist doch nicht zu zweifeln. Eben, und so braucht man nicht an Gott zu zweifeln, den ihr auch noch nie gesehen habt, aber eure Väter sahen ihn und seine Engel. Da neigen sich die grauen Köpfe, sagt Boas. Du weißt, was ich bekennen will, wenn du es erlaubst. Noch nicht. Man soll selber zur Besinnung kommen. Eben wird das Tor geöffnet. Waffenträger treten vor und auf der Schwelle steht der Richter, ein stattlicher Mann, aber im Gesicht die unverkennbaren Züge von Herrschsucht, Zorn und Härte. Er herrscht die Männer an. Heute ist kein öffentlicher Tag, kommt morgen wieder, wenn ihr wollt. Er will sich wenden, in Erwartung, dass die Ältesten wie üblich wütend werden. Nichts geschieht. Zur eigenen Verwunderung der Wartenden. Eine sonderbare Ruhe strömt von ihnen aus und weiß keiner, dass der Jüngling wirkt im Auftrag seines hohen Herrn. Der Richter dreht sich wieder um, starrt die Männer an und sein Blick fällt auf den Jungen. Was will der Milchbart hier? Könnt ihr selber nimmer reden und schickt einen Knaben vor? Boas reckt die Hand. Heute ist für uns ein öffentlicher Tag und du, Beraba, wirst uns hören. Er hat keine Zeit, fällt der Jüngling ein. Er muss nach Ethal die letzten Karren holen. Von Haakeron, der diese Nacht ermordet wurde. Ein Schrei. Beraba wird fahl wie eine Leiche. Wer kann es wissen, dass ein eingeschworener Knecht den Kaufmann töten musste? Und es sollte heißen, er wäre ausgebrochen und geflüchtet. Noch ermannt er sich, von den Knechten heimlich angestoßen. Du Lüge Maul! Kommt ins Gefängnis, da liegt der zweite Rock des Haakeron, der bei seiner Flucht am Fenster hängen blieb. Soll ich dir zeigen, wo der Kaufmann liegt? Noch mehr ist man beklommen, bloß dass die Ältesten jetzt die Gewissheit spüren. Der Jüngling ist kein Mensch wie sie. Keiner hat's vom anderen gewusst. Die Männer ziehen unter ihren Kitteln Waffen vor, die man beinahe Gefecht benutzt, und umzingeln Berapa und seine Knechte. Kommt, winkt der Jüngling allen zu, ob sie wollen oder nicht. Der Richter und die Knechte müssen mit. Noch ist Jerusalem nicht groß, rasch erreichen sie das Freie, und der frühe Morgen ist noch menschenleer. Auf einem Hügel findet man frisch aufgeworfene Erde. Da liegt sogar noch eine Schaufel. Es ging ja eilig zu, nicht wahr? Berapa muss sich stützen lassen, wenn er wüsste, wer sie gesehen und verraten hat. Die Ältesten sind selbst zu sehr erstaunt. Die konnten es nicht wissen. Der Junge? Buben streichen oft umher, möglich, dass es dieser sah. Doch man hatte keine Fackel mitgenommen. Da ruft der eingeschworene Knecht. Ich kam nachts sehr spät zurück, war bei meiner Mutter. Da sah ich hier an dieser Stelle zwei Männer kämpfen. Der eine nicht sehr groß, der andere war der Bub, zeigt er auf den Jüngling. Öffnen wir das Grab, da erweist es sich, dass er den Kaufmann niederschlug und hier verscharrte. Ah, wie konntest du, fragt der Oberste den Knecht, in dunkler Nacht gesehen haben, was hier vor sich ging? Ganz dunkel war es nicht, es schienen ja die Sterne, ich stand ganz nah hinter diesem Baum. Er lehnt sich frech an einen Feigenstamm. Und da bist du als ein Knecht mit starken Fäusten hinterm Baume stehen geblieben und hast feige zugesehen, wie ein Mord geschah, ohne einzugreifen? Das mag glauben, wer da will, ich nicht, ruft der Altrat aus. Nunmehr, aufgeschaufelt, wir werden sehen, ob ermordet oder ob erschlagen. Des Richters Streit hilft nichts. Der Knecht hätte es ihm gleich berichtet und er dächte auch, dass Herr Akeron dem Raufbold in die Hände fiel. Den Jüngling trifft ein giftig langer Blick. Aufgeschaufelt, ordnet Laban an. Oder ich befehle ganz Jerusalem zusammen. Es mag entscheiden, was geschehen ist. Die Erde wird beseitigt. Da liegt ein verkrümmter Leib, noch an Hand und Fuß mit Fesseln. Asmodi hole uns, denkt der Richter und schaut sich um. Das Blut der Ältesten wallt zornig auf und es fehlt nicht viel. Man würde sich auf Berapa und seine Knechte stürzen. Der Jüngling tritt dazwischen. Haltet an! In seiner Stimme schwingt ein harter Ton, der Berapa erstarren lässt. Er hat nie geglaubt, es gäbe Engel, ja. Nur des Amtes wegen tat er so, als glaube er an Gott, und hat gefoltert und getötet, um fremde Habe einzustreichen und, sich auf Mose stützend, ausposaunt. Die Verurteilten hätten ihrem Glauben abgeschworen, somit gegen Gott gesündigt. Nun seht ihr, was an Lügen euer Richter aufzubringen weiß, den man niederschlägt und verscharrt, fesselt man nicht hinterher. Die Leiche ist noch frisch. Man sieht, wie hier üblich, dass Hahakeron im Gefängnis starb, hinterrücks erdrosselt. Als Gefesselter konnte er auch gar nicht fliehen. Ungerechter Richter, was sagst du jetzt dazu? Verdammt sollst du sein, weil du... Du fluchst? Ich denke, bei dir ist jeder Fluch verboten, weil eine Sünde gegen Gott. Du machst dich lächerlich vor einem Jungen, wie du von mir denkst, vor allem vor den Ältesten und Boas, den ich hierher begleitet habe, gestern Abend. Da wir bei dem Altrat mit dem Obersten beisammen saßen, weiß man, wo ich war. Ich rate euch, ihr Männer von Jerusalem, legt Haakeron gerade in sein Grab, denn das Fleisch gehört der Erde an. Seine Seele ist bei Gott. Schaufelt zu und kehrt ins Richterhaus zurück, bevor die ganze Stadt erwacht. Ratet das selbst weiter. Was gibt's noch zu beraten? Grollt Laban, der bei des Toten Anblick es wie Stiche fühlte, so tief war er betroffen. Wie wahr gesprochen, ungerechter Richter. In Klammer Richter 21, 25. Und so etwas gibt es in Israel, dem Volk des einen Gottes. Beruhige dich, der Helle führt ihn fort. In Hast hat man die Grube zugeschaufelt. Und es ist gut, dass man auf den kurzen Gassen wenig Leute trifft, die sich gar nichts dabei denken, den Richter und die Knechte von den Ältesten umgeben zu sehen. Das ist bekannt. Man grüßt eilig, den Richter darf man nicht erzürnen, so rasch streckt er die Hände aus. Die Knechte werden eingesperrt. Im Richterraum stehen vier Älteste an der Tür, die übrigen rechts und links. Hinter Berabba ist die kahle Wand. Vor ihm sitzen Laban, Selemech, Boas und der Jüngling. Eingekreist. Aber halt, ich kann doch heraus. Habe das verbriefte Richterrecht, das nur in einer Vollversammlung aufzulösen ist. Bis dahin? Er zieht aus einem Fach die Rolle vor. Hier liegt das Recht in meiner Hand, von allen Obersten bestätigt. Wollt ihr paar wenigen es entkräften? Ruft die Obersten zusammen und ich beweise euch, dass ich richtig handelte. Da seht her. Er hebt eine Tafel hoch. Das hat Haakeron bestätigt, kurz vor seinem Tod, dass er alles tat, was ihm zur Last zu legen war. Abschwur vom Glauben an den Gott der Väter Israel. Mordversuch an mir. Aufwiegelung in Sidon. Und viertens, die Hälfte seiner Habe sollte Syriens König haben, wenn er Israel den Krieg erklärte und uns mit Sidon überfiel, sobald wir bei den Neuwahlen unter unseren Stämmen selbst nicht völlig einig sind. Genügt das nicht, es mit dem Tod zu rächen? Man ist bedrückt. Trotzdem war das Urteil nicht gleich auszuführen. Die Volksältesten waren zu befragen. Selemech hält dem Richter diesen Fehler vor, während Laban denkt, mein Fehler, ich musste Haakerons Sache öffentlich verkünden, auch wenn darüber einige Zeit verstrichen wäre. Haakeron war mein Freund, und der hatte niemals so etwas geplant. Er war ohne Arg. Er verlangt die Tafel, um die Schrift zu prüfen. Ja, seine Hand, etwas zittrig, was durch die Inhaftierung zu verstehen ist. Ach, er glaubt es nicht. Er sieht den Jüngling an, der wüsste, wie die Tafel einzuschätzen ist. Auch der Altrat zweifelt am Geständnis. Boas, obwohl er Hahakeron nicht kannte, nennt das Ganze einen Bluff. Und der Jüngling? Es ist kein Bluff. Hahakeron schrieb die Tafel selbst. Aber wie? Erzähle es uns doch, fordert er den Richter auf und stellt sich neben ihn. Was gibt's denn zu erzählen? Er schrieb. Laban hat's bestätigt. Vorwitziger Bursche, wenn du im Rat von reifen Männern nicht bald ruhig bist, kannst du Bekanntschaft machen mit den Folterknechten, die... Halt an, sonst wirst du ausgepeitscht, schreit Berabba wild. Da öffnet sich die Tür. Judas Fürst tritt ein mit einem, der dem anwesenden Jüngling ähnlich sieht. Verdutzt sieht der Fürst rundum. Er weiß nicht, dass es abermals ein Unrecht auszufegen gibt. Berabbas Habsucht, seine Ungerechtigkeiten sind ihm zwar bekannt, aber da die Stämme Fürsten samt den Ältesten nicht einig sind, war nichts zu unternehmen. Jetzt sieht's ja aus, als gäbe es für Berabba den letzten Strick. Was geht hier vor? Er unterdrückt die Erregung. Der Junge, jener, der mit ihm gekommen war, ist gemeint, weckte mich in aller Frühe. Auf, Fürst Juda, Israel muss gereinigt werden. Ich schalt meinen Diener, der die Tür dem Jungen öffnete. Doch dieser sprach, er käme in des hohen Königs Auftrag, um endlich alles Unrecht aufzudecken. Welcher König denn? Fragte ich. Da sah ich lohend ernste Augen. Du bist einer von den wenigen, die noch wissen, wer euer König ist. Bald werdet ihr euch einen von der Welt erwählen, aber damit wählt sich Israel den Tod. Die guten Seelen finden wohl das Licht, doch das Volk im Ganzen geht mit einem Weltthron unter. Nun komm, es eilt und frage nicht. Wie unter einem Zwang. Ach, höhnt der Richter, ein Fürst unterliegt dem Zwange eines Knaben. Ha, da sieht man. Der erste Jüngling tippt ihn an und es fährt dem Richter wie ein Blitz durch seinen Leib. Der Fürst spricht. Ob ich dem Zwange eines Knaben unterlag oder mich von meinem König führen ließ, wird sich zeigen, wenn es im Richterraum richtig wird. Sehr deutlich. Berabba erbleicht. Nutzt seine Richterrolle noch etwas? Der Fürst kennt sie ohnehin. Der befragt die Ältesten und Selemech berichtet, was in dieser Nacht geschehen war. Entsetzt sieht der Fürst umher. Dann bleiben seine Blicke stählernhart am Richter hängen. Jetzt verstehe ich, weshalb der Himmel kam. O Israel, o Richter, wie tief seid ihr gesunken, und wir alle mit, weil wir dem Volke angehören. Aber dieses Unrecht, wahrlich, das soll dein letztes sein. Mit einem Ruck reißt er die Richterrolle mitten durch, wirft die Teile auf den Boden, tritt darauf, so ehrlich wütend. Hier hast du deine Rolle. Es bedarf nicht mehr, dass noch lang beraten wird, was mit dir geschehen soll. Ich verlange Abrechnung von allem Hab und Gut, was du bisher gestohlen hast. Mich hört man an, zumal der König seine Boten sandte. Du sollst der letzte Richter sein. Abzuwarten, was für ein Regime zu bilden ist. Helft, ihr Ältesten, so führen wir das Volk zur Einigung, damit nicht jeder einfach tut, was ihm beliebt. Das Weltrecht müsste an dem Unhold tun, wie er an so vielen tat. Doch wir stellen uns nicht auf die Stufe des Verbrechers. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. 2. Mose 20, 13 und 15. Ich schlage vor, ihn des Landes zu verweisen, sagt ein Jüngling. Bedenke, viele sind in bitterster Not vor ihm geflohen, um grauenvollem Tode zu entrinnen. Elimelech musste all sein Gut verlassen. Gott kann züchtigen. Auch das Licht kann Gnade und Barmherzigkeit verweigern. Ist dadurch eine Seele zu erretten? Ob sie sich erretten lässt, ist eine Frage an sich selbst. Der Wunsch lag nahe, Berabba zu töten. Die Gottgebote zügelte den schweren Männerzorn. Der Fürst blickt auf den Jüngling, und da ist's, als käme Gottes Wille über ihn. Der große Rat entscheidet, doch des Himmels Worte wollen wir beachten. Dein Weib und deine Kinder sind geflohen. Dir bleibt so viel, um einen Mond dich zu ernähren. Die Knechte sind mit auszuweisen. Dir folgen Briefe nach, die die Regenten vor dir warnen. Der Atemzug, der des Fürsten Brust befreit, steigt aus stiller Wehmut auf, als beide Hellen nicken. Also ist's des Höchsten Recht. Im Vorhinein gesagt, des Fürsten Rat wird angenommen, so ist ein Unhold ausgemerzt. Ob Israel dadurch genesen wird?